ARD.
Ihr hört Auf der Spur. Die ARD-Ermittler-Krimis. Jede Woche ein neuer Fall. Immer zuerst in der ARD-Audiothek. Am besten sofort abonnieren.
Ja?
Guten Tag, Frau Risse. Jakob Frank, ehrenamtlicher Mitarbeiter der Kriminalpolizei. Ich habe eine schlimme Nachricht für Sie.
Was ist denn los?
Können wir reingehen und uns setzen, Frau Risse?
Sind Sie wirklich von der Polizei?
Wer ist denn da draußen?
Was für eine Nachricht?
Nachricht? Ja, was denn für eine Nachricht? Wer sind Sie?
Jakob Frank, ehrenamtlicher Mitarbeiter der Kriminalpolizei. Ich muss Ihnen eine Nachricht überbringen, die Ihren Sohn betrifft.
Was ist mit Jan?
Können wir reingehen?
Haus der aufgehenden Sonne von Friedrich Arni. Zweiter Teil.
Die Identifikation der männlichen Leiche, die heute Mittag am Stauwehr Oberföhring entdeckt wurde, dauerte keine 30 Minuten. Die Kollegen von der Abteilung Todesermittlung haben ein Foto des Toten und ein paar Angaben über Größe, Gewicht und Alter ins Inpulssystem eingegeben. Der Tote heißt Jan Risse, 28 Jahre alt. Gestern Nachmittag, am Sonntag, von den Eltern als vermisst gemeldet, nachdem er nicht zum verabredeten Mittagessen erschienen war.
Das machen wir jeden Sonntag. Jan kommt dann zu uns und dann... Und dann essen wir.
Und wo genau ist er gefunden worden?
Die Eltern versuchen, ihn übers Handy zu erreichen. Erfolglos. Extrem ungewöhnlich, absolut beunruhigend. Dann fahren sie zu seiner Wohnung in der Zernetti-Straße.
Wir haben einen Zweitschlüssel. Da war aber niemand.
Aber sein Koffer war da. Und seine Reisetasche. Und die Zahnbürste.
Ja, aber die Zahnbürste ist doch jetzt egal.
Alles an seinem Platz. Hausschuhe, Schlafanzug, Badezimmerutensilien. Kein Hinweis auf eine spontane Reise. Die Eltern geraten in Panik, rufen einen Freund ihres Sohnes an.
Hallo?
Fabian.
Hallo.
Ja, hallo Fabian. Hier ist die Mama vom Jan.
Ja.
Ist der Jan bei dir? Oder weißt du, wo er ist?
Nein, ich habe den Jan seit mindestens 2 Wochen nicht gesehen. Wo steckt er?
Ich weiß nicht, wo er ist.
Was?
Ich habe seit Tagen nichts von ihm gehört. Er ist weg.
Wieso ist er weg?
Ich mache mir große Sorgen um ihn.
Ich verstehe nichts. Frau Risse?
Dann sind wir zur nächsten Polizeiinspektion, weil wir ihn suchen lassen wollten. Und die haben gesagt, er ist erwachsen. Er kann hingehen, wohin er will. Aber das ist doch Gaga. Der geht doch nicht einfach irgendwo hin, der Jan. Was ist das für ein Verhalten von der Polizei? Ich lass mir doch von denen nicht sagen, ob ich meinen Sohn suchen darf oder nicht. Oder?
Herr Frank, bitte. Ist es wahr, dass er in Oberföhring gefunden worden ist? Am Wehr?
Ich will meinen Sohn sehen, jetzt gleich. Bringen Sie uns hin, los jetzt.
Im Kommissariat haben wir noch einmal die Liste der Zeugen im Fall des Erstochenen der Gnadig überprüft. Mehrere Lügner dabei, wie üblich. Gleichzeitig haben uns die Todesermittler über die Identität des zweiten Opfers informiert. Nach den vorläufigen Untersuchungen von Dr. Ramundo, unserem Gerichtsarzt, wurde das zweite Opfer auf die gleiche Weise getötet wie das erste. Aber auch durch denselben Täter? Oder dieselbe Täterin? Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 90%, doch noch können wir keinen Zusammenhang zwischen der Identität der beiden Opfer herstellen.
Kommen Sie hier lang, Herr Risse. Frau Risse?
Dieselbe Tatwaffe, dieselbe Nacht, Präzision und Umsicht, Cleverness und Kaltblütigkeit. Kleine Unterschiede. Dirk Gnadig hatte seinen Führerschein dabei, den hat ihm der Täter nicht abgenommen. Bedeutet, eine schnelle Identifizierung war dem Täter egal. Jan Risse war ohne Papiere. Keine Schuhe. Die liegen vermutlich irgendwo in der Isar. Der Täter stand nah vor seinem Opfer. Dr. Raimundo sagt, keine Abwehr- oder Greifverletzungen durch Gegenwehr, keine Schnittwunden an den Händen, keine Hämatome. Mögliche DNS-Spuren unter den Fingernägeln oder auf der Haut wurden vom Wasser vernichtet. Ein einziger Stich mit einer 22 cm langen Stahlklinge, die den Körper auf 9 cm durchbohrt hat. 9 cm bei Dirk Nadig, 9 cm bei Jan Risse. Ein Profi, geübt im Umgang mit dem Messer, Modell Phoenix, wie mein Kollege Dennis herausgefunden hat.
Guten Abend.
Frau Risse. Herr Risse. Das ist Kriminaloberkommissarin Farisa Nasri. Ihre Abteilung leitet die Ermittlungen.
Ich gehe da nicht rein.
Kommen Sie. Wir begleiten Sie nach nebenan zu Ihrem Sohn.
Dr. Raimundo, guten Abend. Mein herzliches Beileid. Ist das Ihr Sohn?
Bist du das, Jan? Das ist doch gar nicht sein Gesicht. Schau doch mal hin, Lars. Schau doch nicht dauernd weg.
Ich schau nicht weg.
Doch. Muss ich noch lang hinschauen?
Ist das Ihr Sohn, Jan?
Ja.
Er hat einen Schnurrbart.
Schon seit einem Monat. Das weißt du doch.
Hab ich nicht gewusst. Sieht lustig aus.
Wollen wir gehen, Kerstin?
Wohin denn? Du hast recht. Gehen wir.
Kerstin.
Warten Sie, Frau Risse.
Bleib du hier, Farisa. Sie auch, Herr Risse. Ich kümmere mich um Ihre Frau.
Ja, und ich?
Sie kommen mit mir.
Herr Doktor, mein Sohn ist doch nicht einfach ertrunken. Der war schon 1000 Mal in der Isar schwimmen.
Über die Todesursache darf ich Ihnen keine Auskunft erteilen. Das ist Sache der Polizei.
Jetzt warten Sie doch auf mich, Frau Risse. Wo wollen Sie hin mitten in der Nacht?
Ich will zu meinem Sohn.
Bitte, ich begleite Sie.
Ich will, dass er zu Hause ist, wenn ich komme. Herr Frank?
Ja?
Mein Sohn ist tot, oder?
Ja, Frau Hess.
Begleiten Sie mich wirklich?
Selbstverständlich.
Wissen Sie, wo wir hin müssten?
Zenetti-Straße.
Hier gibt's einen Kaffeeautomaten. Das hätte ich nicht gedacht. Überall nur Tote.
Und Studenten und Professoren.
Na ja, klar. Meine Frau ist... rennt die einfach weg.
Herr Risse, hat Ihr Sohn Ihnen in jüngster Zeit etwas anvertraut, dass er Sorgen hat, Ärger, Konflikte, tägliche Auseinandersetzungen mit jemandem? Sie haben gesagt, Sie haben sich regelmäßig getroffen. War irgendwas bei den letzten Malen anders als früher?
Der war vielleicht... Also das war Kerstins Idee mit dem Essen, immer am Sonntag. Ich habe mich auch gefreut, stimmt schon, wenn er gekommen ist. Er lebt sein eigenes Leben. Ich meine, das ist doch vorbei. Mutter, Vater, Sohn sitzen am Tisch und mampfen.
Worüber haben Sie beim letzten Essen gesprochen?
Das weiß ich nicht mehr. Er hat nicht viel geredet. Das hat er nie.
Hatten Sie den Eindruck, er verheimlicht was vor Ihnen und Ihrer Frau?
Möglich. Kann sein.
Wir brauchen jeden Hinweis. Alles, was Ihnen zu Ihrem Sohn einfällt, ist interessant für mich. Was könnte er Ihnen verschwiegen haben?
Sein Leben, der ist fast 30. Und was tut er? Gabelstaplerfahrer. Okay, er trainiert auch die U16 vom TSV.
Fußballmannschaft?
Na, Handball. Jugendliche. Er hat selber gespielt, früher. Hätte Erfolg haben können. Sein Trainer hielt große Stücke auf ihn. Er hat sein lassen, von einem Tag auf den anderen.
Warum?
Er hat gesagt, er packt's nimmer. Packt's nimmer. Er war so ein Talent als Kreisspieler.
Wie alt war er da?
24. Ja, ich wollte, dass er eine richtige Lehre macht. Wie ich. Ich bin Polier. Ich habe was zu sagen bei der Arbeit.
Hatte er eine Beziehung? War er liiert? Herrisse?
Keine Ahnung.
Das wissen Sie nicht. Obwohl Sie jeden Sonntag am selben Tisch sitzen.
Nicht jeden Sonntag.
Hören Sie bitte auf, Frau Risse.
Das ist lauter schmutziges Geschirr. Das muss in die Spülmaschine.
Nicht jetzt.
Sie haben recht.
Wir waren bei den Freundschaften und Beziehungen Ihres Sohnes. Über wen hat er am meisten gesprochen?
Gesprochen? Sie kennen das doch. Die Kinder haben ihre Geheimnisse, ganz gleich wie alt sie sind. Sie sagen ihren Eltern nicht alles. Oft lügen sie sogar, weil sie was Bestimmtes nicht verraten wollen.
Was zum Beispiel?
Wozu ist das denn jetzt noch wichtig?
Sie haben seinen besten Freund, Fabian Zink, angerufen. Wen noch?
Niemand.
Warum nicht noch jemand?
Wen denn, Herr Frank?
Jan hatte keine Freundin. Einen Freund, einen Partner.
Bitte?
Sowohl als auch. Das soll aber niemand wissen.
Es ist ja freundlich, dass Sie sich für meinen Kollegen und mich so spät noch Zeit nehmen, Herr Zink. Aber bitte mit konkreten Aussagen.
Hey, finde ich klasse, dass Sie gekommen sind. Hier ist eh nie was los. Die müssen morgen alle früh raus, Geld verdienen, damit sie sich den ganzen scheiß Luxus hier leisten kann. Und ich sitze die ganze Nacht allein in meinem Pförtnerkastel.
Sowohl als auch? Heißt das, Ihr Freund Jan Risse hatte Beziehungen zu Frauen und Männern?
Nein, selten. Er war nicht der Beziehungstyp. Jan war viel zu... Entschuldigung, boah, ich merke jetzt erst, wie mich das umhaut, dass er tot ist. Ich meine, tot? Gewaltverbrechen? Was heißt denn das? Seien Sie mal lieber konkret, Mann.
Ihr Freund wurde erstochen.
Wie erstochen? Wo?
Er war kein Beziehungstyp, weil...
Weil er damit nicht klargekommen ist.
Womit kam er nicht klar, Ihr Freund?
Mit dem... Dem Hin und Her, seinem Leben halt. Er hat was mit Frauen gehabt und dann hat er halt gemerkt, dass er auch was mit Jungs anfangen kann.
Was meinen Sie mit Jungs?
Ja, Jungs halt, Männer.
Minderjährige auch?
Der war doch nicht pervers, der Jan, nein. Drehen Sie mir nicht das Wort im Mund rum, Mann. Ganz normale Männer und Frauen ab und zu. Wurde erstochen, echt. Das ist nicht ernst.
Niemand muss sich heutzutage mehr dafür schämen, Frau Risse.
Er hat sich aber geschämt.
Hat er Ihnen das gesagt?
Indirekt.
Wie haben Sie reagiert?
Wie Sie, Herr Frank. Ich habe gesagt, er braucht sich für nichts zu schämen.
Und Ihr Mann?
Der wollte immer nur wissen, wieso Jan keine Freundin hat.
Der kann doch mit uns reden. Über alles. Das ist doch scheißegal, wie rum jemand ist, aber... Aber irgendwie rum sein, das muss man doch. Man kann doch nicht dauernd ganz allein sein.
Sie denken also, Ihr Sohn war allein. Er hatte niemanden.
Uns doch. Seine Mutter. Sein Vater. Kann ich noch mal rüber zu ihm und ihm das sagen? Dass er hätte sein können, wie er will.
Falls es sich bei den Tötungsfällen Dirk Nadig und Jan Risse um denselben Täter handelt, und davon gehen wir inzwischen aus, dann suchen wir nach einem Motiv, das auf beide Opfer zutrifft. Der 27-jährige Fabian Zink, gescheitert als Koch, verbringt er seine Nächte in der Pförtnerkabine der Luxus-Vorzeigeimmobilie Munich Star Tower, ein 26-stöckiger Beton- und Glasfinger. Dieser junge Mann hat uns als bester Freund des toten Jan Risse einen Wink gegeben.
Hat Jan sich außer Ihnen noch jemandem anvertraut bei dem Thema?
Der Trude, schätze ich.
Wer ist Trude, Herr Zink?
Eine Bekannte von ihm, schon älter. Die hat ein Haus, da ist er oft hin. Hat nicht viel erzählt, der Jan. Das meiste hat er für sich behalten, immer schon.
Trude, wissen Sie Ihren Nachnamen?
Trude, Nachnamen weiß ich nicht.
Also hat Ihr Sohn doch eine Freundin?
Ja, aber nicht so. Sie war mehr... Er war halt verdruckst. Er hat gesagt, er besucht sie, weil es da angenehm ist. Ich habe ihn oft gefragt, was er so macht in seiner Freizeit, also außerhalb des Trainings. Er hat junge Handballer trainiert, wissen Sie, im Verein.
Trude, wo wohnt die Dame?
Bei der Isar, hat er gesagt.
Die Isar ist fast 300 Kilometer lang.
So lang?
Ja.
Können Sie rausfinden, wer diese Trude ist? Und was er da wollte? Und wieso es da so angenehm war? Und
Trude, Waltraud Asamow und ihr Haus in der Erhardstraße. Ehemalige Wirtin und heute, dank eines großzügigen Geschenkes ihres Ex-Mannes, Besitzerin eines Hauses in bester Lage. Wann hielt sich Jan Risse zuletzt dort auf? In derselben Nacht wie Dirk Nadig? Und wer war noch da? Und was spielt sich dort ab? Was verheimlicht mir mein Kollege Steffen Behrendt vom Drogendezernat, der zwei Razzien in der Wohnung der älteren Dame durchgeführt hat? Ohne Ergebnis, heißt es. Dirk Nadig kannte den Polizisten Behrendt, behauptet Klaus Nadig, der Bruder.
Oh, was?
Farisa Nasri, entschuldigen Sie bitte die späte Störung, Herr Nadig.
Es ist kurz vor zwei, Mann. Haben Sie den Mörder?
Kennen Sie einen Jan Risse? Vorname Jan, Nachname Risse. R-I-S-S-E.
Nein, kenne ich nicht.
Nachdenken, bitte.
Nachdenken, ich will schlafen.
Hat Ihr Bruder den Namen vielleicht mal erwähnt? Jan Risse.
Was ist mit dem?
Er ist tot. Und auch er verkehrte bei Trude Asamow, wie Ihr Bruder und auch Sie.
Heißt,
dass ich Sie nochmal vorladen werde. 10 Uhr, morgen Vormittag, Hansastraße, Kommissariat 101. Um 9:30 werden Sie abgeholt zu einer offiziellen Befragung. Ja, das mögen alle nicht. Sie sind morgen nicht der einzige Gast bei uns. Wo bleibt das Ergebnis der Funkzellenabfrage? Wer war Freitagnacht in der Erhardstraße unterwegs? Nähe Reichenbachbrücke. Und aus welchem Grund? In solchen Fällen schicken wir den Handybesitzern Briefe mit der Bitte, sich bei uns zu melden. Manche melden sich nicht. Die Lebenslinien der zwei Opfer liefen auf das Haus in der Erhardstraße zu. Und vielleicht finden wir hier in der Wohnung von Jan Risse noch einen weiteren Hinweis.
Suchst du nach was Bestimmtem?
Ich will gerne in den Sachen fremder Leute.
Das habe ich früher auch gern gemacht.
Ah, Trikots von TSV Trudering. Jan Risse war Handballspieler und schlagartig zieht er sein Mannschaftstrikot aus und nie wieder an.
Ja, aber er arbeitete als Trainer.
Ja, ich habe auf dem Weg hierher mit einem Vorstandsmitglied telefoniert. Die Gründe für Jan Risses Ausstieg als aktiver Spieler liegen total im Dunkeln.
Vermutung?
Seine sexuelle Orientierung wäre eine Möglichkeit oder besser seine Desorientierung auf dem Gebiet.
Verdruckst, wie er laut seiner Mutter gewesen sein soll.
Hältst du es für möglich, dass die Mutter doch mehr über ihren Sohn weiß?
Sie wirkte aufrichtig, als wir hier in der Wohnung waren. Sie wollte ihrem Sohn helfen und wusste nicht recht, wobei eigentlich und wie. Ja, sein Leben machte ihr Sorgen, auf der beruflichen Ebene genauso wie auf der privaten.
Herr Jan wollte oder konnte nicht über sich reden, über seine Not oder seine Zweifel.
Ganz offensichtlich.
Ähnlich wie der Gnadig. Ja. Beide Männer blieben mit ihren Innenwelten allein. Und sie kannten sich, Jan und Dirk, und sie kannten den Täter. Ich gehe nicht von der geplanten Tat aus.
Sondern?
Das weiß ich noch nicht.
Du vermutest eine sexuelle Motivation hinter der Tat.
Die vermute ich hinter fast jeder Tat. Okay. Es ist Nacht, die Nacht von Freitag auf Samstag. Die drei Männer, gehen wir jetzt mal von einem männlichen Täter aus, die drei treffen sich oder befinden sich bereits seit einiger Zeit am selben Ort. Etwas passiert. Der Täter zieht sein Messer. Die anderen beiden, der Gnadig und Jan Risse, sind total überrumpelt. Mit einem tätlichen Angriff hätten sie nie im Leben gerechnet. Keine Abwehrspuren an keinem der beiden Opfer. Nicht an den Händen, nicht an den Armen, nirgendwo. Der Täter sticht zweimal zu, mit unfassbarer Entschlossenheit und Schnelligkeit.
Ach, wie ist das möglich, Farisa? Er sticht zuerst auf den einen Mann ein. Was macht der andere währenddessen?
Nichts.
Nein, die beiden Männer wurden nicht am selben Ort zur selben Zeit erstochen. In derselben Nacht, ja, möglich. Dem medizinischen Sachverhalt zufolge, aber nicht unmittelbar nacheinander. Das halte ich für weitgehend ausgeschlossen.
Ja, du könntest dich irren, Jakob. Einer der beiden muss starr vor Angst gewesen sein. Der Täter handelte schnell, gezielt, kaltblütig.
Schnell, gezielt, kaltblütig.
Entschuldige. Dennis?
Hey, Farisa. Ich habe die Funkzellenabfrage für die Gegend Erhardstraße Reichenbachbrücke vorliegen.
Ah ja.
Es waren 452 Personen eingeloggt.
Ja, ich habe mit mehr Personen gerechnet. Also das Wichtigste ist, dass die drei Nummern dabei sind.
Ja, die sind dabei.
Mhm. Feringersee. Kirchen, Hallering, was hast du da?
Bisher nichts.
Okay.
Seid ihr noch bei Risse?
Ja, wir sind noch in der Wohnung von Jan Risse. Danke.
Gerne, Farisa.
Und?
Das Handy von Jan Risse war Freitagnacht in der Gegend Erhardstraße, Reichenbachbrücke, eingeloggt. Sowie die Handys von Dirk und Klaus Nadig. Und jetzt du, Jakob.
Schnell, gezielt, kaltblütig. Gut, 1,5:0 für dich. Die Handys der beiden Opfer sind aber später verschwunden und waren ausgeschaltet. Deshalb war es nicht möglich, sie zu orten. Heißt, Nadig war nicht mehr zu erreichen. Und das ist alles, was wir wissen. Hat jemand versucht, in derselben Nacht noch Risse zu erreichen?
Dreimal habe ich versucht, unseren Sohn anzurufen. Dreimal, Lars.
Wieso denn?
Ich hatte so ein mulmiges Gefühl. Ich kann es dir nicht erklären.
Du hättest den Kommissar nicht allein in Jans Wohnung lassen dürfen.
Er hat auf seine Kollegin gewartet. Die Polizei geht doch immer in die Wohnung von jemand, der ermordet.
Komm her. Kerstin, war unser Sohn schwul oder sowas? Ist gut.
Wenn du recht behältst, Farisa, welche Art Täter suchen wir dann?
Einen cleveren. Keinen, dem die Sicherung durchbrennt oder der schon mal eine ähnliche Tat begangen hat. Außerdem taucht dieses Messermodell Phoenix in unseren Dateien bisher nicht auf.
Schließt du eine Frau aus?
Naja, fällt mir schwer, ja zu sagen, aber... Ja.
Das solltest du nicht tun.
Warten wir es ab.
Soll ich die Nummern der Frauen und Männer anrufen, die Jan Risse in den Kontaktanzeigen der Zeitungen angestrichen hat?
Ja, das wäre eine große Hilfe, Ex-Chef.
In der Welt war ich lange nicht mehr unterwegs.
Der Wanderer zwischen den Welten, Jakob Frank. Zu Hause bietet er den Toten Tee und Kekse an. Und wenn es um die Lebenden geht, kennt er auch keine Berührungsängste. In seiner Abteilung habe ich damals meinen Job gelernt. Ist lange her. Er war der Einzige, der an meiner Seite stand. Damals, als der Kollege, dessen Namen ich nie mehr nennen werde, mich an den Pranger gestellt hat und es geschafft hat, dass sie mich in die Provinz abschieben. Wir sind immer noch ein Team, Jakob und ich, obwohl er schon in Pension ist. Und ich hoffe so sehr, dass ich nicht eines Tages bei ihm im Wohnzimmer sitzen, harte Kekse essen, labbrigen Tee trinken und darüber reden muss, wer mich ermordet hat und warum. Und wenn es doch passiert, dann verlange ich Wodka statt Tee. Oder ich mache mich aus dem Staub.
Die Briefe an die Handynutzer gehen bereits raus.
Sehr gut. Wurde der Nadi schon befragt?
Jennifer und ich sprechen gleich mit ihm.
Gut. Und du bestellst den Waffenverkäufer ein, Dennis.
Schon passiert, Chefin.
Entschuldigen Sie, wie lange muss ich eigentlich noch warten?
Noch etwas Geduld, Herr Nadig. Die Kommissarin Odoki hat gleich Zeit für Sie.
Ach, die schon wieder.
Guten Morgen, Herr Staatsanwalt.
Guten Morgen, Frau Sundkorn. Sind Sie weiter in den Ermittlungen?
Ja, wir glauben, eine konkrete Spur zu verfolgen.
Was für eine Spur? Haben Sie neue Anhaltspunkte?
Bewegungsprofile, die sich überschneiden. Die Spuren führen zu einer Art Etablissement in der Isar-Vorstadt.
Gut. Melden Sie sich, wenn Sie Neuigkeiten haben.
Gut.
Wer kümmert sich um die Vernehmung?
Na, die Vernehmung, die macht die Kollegin Nasri.
Sie haben echt Nerven. Mich so von der Polizei abholen zu lassen, ist schon eine Unverschämtheit.
Waren die Kollegen unhöflich zu Ihnen?
Nein, die waren sehr freundlich. Aber ihr Auto stand mitten auf dem Bürgersteig und ich musste da einsteigen. Was sollen die Nachbarn denken? Ich bin die Besitzerin des Hauses.
Sie leben doch im besten Einvernehmen mit Ihren Nachbarn und Mietern, Frau Asamow. Wenn Sie zurückkommen, erklären Sie ihnen, Sie mussten bei einem Tötungsdelikt als Zeugin aussagen.
Sie wissen, dass ich die Beerdigung meines Bruders organisieren muss, oder?
Danke, dass Sie sich trotzdem die Zeit für uns nehmen, Herr Nadig. Wir müssen dringend mit Ihnen über Ihre bekannte Frau Asamow sprechen.
Warum?
Wir haben einen zweiten Todesfall, vergleichbar mit dem Ihres Bruders.
Ein zweiter Toter? Darf ich den Namen erfahren?
Jan Risse. Sagt Ihnen der Name etwas, Frau Asamow?
Nie gehört.
Sie sagen, Sie haben den Namen noch nie gehört? Im Ernst?
Glauben Sie etwa, ich täte Sie anlügen?
Vielleicht haben Sie den Namen vergessen.
So alt bin ich noch nicht.
Kennen Sie den Namen Kerstin Risse oder Lars Risse?
Nein.
Aber Sie kannten Dirk Nadig?
Ja, natürlich. Verarschen Sie mich jetzt.
Hören Sie endlich auf, mir Sachen zu unterstellen. Jan Risse. Nie gehört. Was ist mit dem? Der kannte meinen Bruder. Und? Kenn ich jeden, den mein Bruder gekannt hat? Nö.
Wir wissen nicht sicher, ob Ihr Bruder Jan Risse gekannt hat, Herr Nadig. Wir halten es für möglich, weil er im Haus von Bruder Asamow verkehrt hat. Wie Ihr Bruder Dirk.
Ja, ja. Er hat nicht gern drüber geredet. Das habe ich doch Ihrem Kollegen Frank schon erklärt. Und ich selber gehe da sowieso nicht mehr hin.
Wieso nicht, Herr Nadig? Sie sind doch befreundet mit Frau Asamow. Sie hat Sie finanziell unterstützt, als Sie das Café von ihr übernommen haben. Haben Sie sich zerstritten?
Ich mag Ihre Art nicht. Sie ist verschlagen und berechnend.
Was meinen Sie mit berechnend?
Denken Sie, die führt ihr komisches Leben ohne Schutz von außen.
Was ist komisch am Leben von Frau Asamow?
Und was bedeutet Schutz von außen?
Keine Ahnung, wer die Polizei auf mich gehetzt hat.
In Ihrem Haus fanden zweimal Razzien statt, wegen des Verdachts auf Drogenhandel, Drogenkonsum und wegen des Verdachts der illegalen Prostitution.
Verleumdungen. Nichts ist dabei rausgekommen. Irgendwelche Leute haben sich beschwert, weil wir einen Geburtstag gefeiert haben. Verdammt nochmal, ich lasse mir doch nicht in meinem eigenen Haus vorschreiben, wie ich zu leben habe. Das ist mein Leben und mehr als eins habe ich nicht. Razzien. Ha! Da kam eine Handvoll junger Polizisten in Zivil ins Haus gestürmt, hat meine Miete aufgeschreckt und verängstigt und sonst ist nichts passiert. Keine Drogen, keine Prostituierten. Na ja, klar. Leute aus der Nachbarschaft haben mich denunziert und ich wollte wissen, wer das war. Hab keine Antwort gekriegt. Ha, war klar.
Hat sie möglicherweise Jan Risse hingehängt?
Der Jan?
Mit komisch meine ich abseitig. Ich weiß nicht genau, was die da treiben, aber auf jeden Fall ist Sex im Spiel.
Und dieser Sex wird geschützt von außen?
Ja.
Von wem?
Das sind Fragen am frühen Morgen. Wer schützt uns in diesem Land? Im besten Fall, meine ich. Die Polizei, wer sonst?
Also, die Aktivitäten von Truder Asamow im Haus werden geschützt durch die Polizei.
Davon gehe ich aus, gnädige Frau.
Herr Nadig, bitte. Können Sie uns einen Namen nennen?
Nee, nicht direkt.
Indirekt?
Mein Bruder hat mal eine Andeutung gemacht.
Bitte etwas präziser.
Hat Ihr älterer Kollege, der Frank, Ihnen das nicht gesagt? Ihre halbarabische Kollegin hat ihn angerufen und wollte einen Namen wissen. ob ich den kenne.
Welchen Namen?
Ach bitte, ich habe andere Dinge im Kopf. Mir fällt der Name nicht mehr ein.
Behrendt?
Genau, Behrendt. Mein Bruder meinte, dass der eventuell von der Drogenfahne war.
Behrendt?
Steffen Behrendt, ja.
Steffen Behrendt? Sagt mir nix.
Ich glaube, wir machen jetzt einfach mal eine kurze Pause, Frau Asamoff, ja? Bis jetzt sind Sie hier als Zeugen, ja? Und Sie haben die Pflicht, auszusagen. Sollten Sie allerdings bei Ihren Aussagen bleiben, zum Beispiel, dass Sie die Namen Jan Risse und Steffen Behrendt noch nie gehört haben, dann werde ich Sie als Beschuldigte in den Tötungsfällen Nadig und Risse vernehmen. Ist das klar? Sie haben dann das Recht, die Aussage zu verweigern und einen Verteidiger hinzuzuziehen. Wenn es soweit ist, Frau Asamoff, dann wiederhole ich die Belehrung gern nochmal. Wie sieht's jetzt aus? Kaffee, Tee, Wasser?
Kaffee mit Milch und Zucker.
Ich kann die nicht länger hinhalten, Frau Asamoff.
Hm.
Die wollen eine Stellungnahme von uns.
Ja, aber ich kann Ihnen das nicht garantieren, Frau Kollegin. Vor 16 Uhr heute auf keinen Fall eine Pressekonferenz.
Okay, ich könnte Sie noch bis morgen vertrösten vielleicht. 9 Uhr?
Ja, dann morgen früh gegen 9.
Alles klar, danke.
Ja, rufen Sie wieder an. So, unsere liebe Pressefrau. Die üblichen Verdächtigen aus der Medienlandschaft wollen Ergebnisse von uns. Haben wir welche? Jennifer?
Also, das Haus Asimov in der Erhardstraße ist unsere erste Anlaufstelle in beiden Fällen. Aber wir müssen erst noch sämtliche Hausbewohner befragen. Wir brauchen einen gerichtlichen Durchsuchungsbeschluss für alle Wohnungen, vor allem für das oberste Stockwerk, wo die alte Dame wohnt.
Parisa?
Die Asamoff lügt. Aber nicht mehr lang. Ich mag gleich weiter mit der Vernehmung. Was hat denn die Durchsuchung des Waffenladens ergeben?
2 Messer, Modell Phoenix. Wahrscheinlich hat er doch welche verkauft.
Das darf doch nicht wahr sein.
Juri Botnik behauptet steif und fest, die Messer wären sein Privatbesitz. Halt zufällig ins Sortiment der übrigen Waffen gerutscht. Ja, er ist auf dem Weg hierher. Dennis, du wirst ihn vernehmen.
Mach ich. Übrigens, Freitagnacht waren laut Funkzellenabfrage im relevanten Zeitraum 452 Geräte in der Gegend um die Erhardstraße eingeloggt. Und ein Gerät gehört, und zwar zur privaten Nutzung, unserem Kollegen Steffen Behrendt vom K9. Ja, euer Schweigen ist angemessen. Ihm brauchen wir also keinen Benachrichtigungsbrief zu schicken. Den kontaktieren wir auf dem kurzen Dienstweg.
Der Kollege Behrendt war also nicht nur ermittelnd tätig, sondern sogar Gast in dem Haus?
Kann sein. Möglicherweise sogar regelmäßiger Gast. Sollten wir nicht ausschließen.
Okay, ich rufe den sofort an und bestelle ihn her. Das würde ja bedeuten, die Besitzerin kennt ihn ebenfalls.
Ja, noch leugnet sie's. Ich gehe dann mal wieder rüber, ja? Sie haben sich besonnen, Frau Asamoff?
Ja, das war falsch, dass ich gesagt habe, ich kenne den Dirk nicht und den Jan. Es tut mir leid. Ich schütze meine Freunde, ich war verwirrt. Und Sie sagen mir ins Gesicht, dass der Jan jetzt auch tot ist. Sie haben mich überrumpelt.
Frau Asamoff, wir lassen Ihr Haus durchsuchen und speziell Ihre Wohnung. Wir werden alle Bewohner befragen und unsere Ermittlungen vorläufig auf Ihr Haus konzentrieren. Wissen Sie, was das bedeutet?
Nein.
Sie werden vorübergehend festgenommen, als Tatverdächtige. Und dann bleiben Sie für mindestens 48 Stunden in Gewahrsam.
Ich? Ich habe doch mit dem Tod der beiden armen Kerle nichts zu tun. Für wen halten Sie mich?
Sagen Sie es mir.
Klaus war bei mir, der Nadig. Freitagabend, irgendwann.
Dann haben Sie also auch meine Kollegin angelogen. Zu ihr haben Sie nämlich gesagt, Klaus Nadig habe Sie lediglich angerufen, weil er ein bisschen plaudern wollte.
Ja, stimmt. Ich habe gelogen.
Und warum?
Nadig wollte wissen, wo sein Bruder steckt. Er hat sich Sorgen gemacht. Ich auch.
Und warum haben Sie sich Sorgen gemacht?
Weil Dirk war vorher bei mir an dem Freitag wie so oft. Wir haben Wein getrunken, geredet. Er war so ein einsames Wesen. Auf der Suche nach jemandem.
Was ist mit Ihnen? Haben Sie Kopfschmerzen?
Die üblichen Schübe. Geht gleich vorbei. Ja. Er war eine Weile da, der Dirk, und dann ging er weg. Wahrscheinlich wollte er wieder in eine dieser Bars, wo man halt die Leute trifft, die man sucht. Männer, Frauen, Transsexuelle, anonym.
Und wann war das am Freitagabend?
Nach 11 auf jeden Fall.
Vor Mitternacht, ja?
Denk schon.
War er allein?
Bitte?
Na, ist er allein weggegangen oder hat ihn jemand begleitet?
Der Jan.
Da stimmt was nicht. Angenommen, ich glaube Trude Asamov und die beiden Männer sind tatsächlich um die angegebene Zeit in die Nacht aufgebrochen. Warum hätten sie ihre Handys ausschalten sollen? Die beiden waren nicht mehr erreichbar. Das wissen wir von ihren Angehörigen und den Funkdaten, die uns vorliegen. Sie gehen los und machen ihre Handys aus. Warum? Selbst wenn Trude Asamov die Wahrheit gesagt hat, eine Hausdurchsuchung bleibt ihr nicht erspart. Und wer war außer den beiden Männern noch bei Trude an dem Abend? Mein geschätzter Kollege, die Gummiwurst?
War Steffen Behrend Freitagnacht ebenfalls in ihrer Wohnung? Nicken reicht nicht, Frau Asamov. Sie müssen sprechen in der Mikrofone.
Ja.
Also Steffen Behrend war da.
Ja.
Gut. Sind Dirk, Jan und Behrend sich begegnet?
Ja.
Haben alle drei gemeinsam ihre Wohnung verlassen?
Also Steffen, Herr Behrend, Ihr Kollege. Ab und zu taucht er auf, normalerweise gegen 18 Uhr. Und er bleibt höchstens eine Stunde.
Aber am Freitag blieb er länger. Das wissen wir aufgrund seiner Handydaten. Und jetzt suchen Sie bitte nicht wieder nach Ausflüchten, ja?
Das tue ich nicht. Er ging mindestens eine halbe Stunde früher als Dirk und Jan.
Was will Behrend bei Ihnen?
Sie haben gesagt, ich soll ehrlich sein. Dann will ich es auch sein. Wir kennen uns von vor langer Zeit. 20 Jahre her. Er war befreundet. Er war mit meiner jüngeren Schwester zusammen.
Weiter?
Es hat nicht lange gehalten. Die Beziehung ging schief.
Warum?
Birgit, also meine Schwester, sie war älter als er. Und er war jung, ehrgeizig, wollte Karriere machen.
Als was?
Als Polizist natürlich. Vorbei. Alte Kamellen.
Haben die beiden noch Kontakt, ihre Schwester und er?
Schon lange nicht mehr.
Aber Sie haben den Kontakt zu ihm gehalten.
Wir haben uns einmal zufällig getroffen. Ist schon länger her. Seither schaut er ab und zu vorbei und wir trinken was.
Und eines schönen Tages ruft er Sie an und teilt Ihnen mit, er müsse eine Razzia durchführen.
Sie wissen Bescheid, Frau Nasri. Ich war perplex, wollte wissen, was für eine Razzia. Drogen? Wir nehmen keine Drogen. Es hätte Hinweise gegeben, sagt er. Dann kam er mit seinem Trupp. Was hätte er finden sollen?
Sie haben nicht noch schnell was versteckt vor der Polizei?
Nein.
Übrigens durchsuchen meine Kollegen in diesem Moment ihre Wohnung.
Ah, jetzt? Einfach so? Ohne Erlaubnis?
Gefahr im Verzug? Die richterliche Anordnung bekommen Sie von uns nachgereicht, wenn wir hier fertig sind.
Das ist unerhört. Ich rufe meinen Anwalt an.
Machen Sie das.
Dieser Frau darf man kein Wort mehr glauben.
So ist es.
Wahrscheinlich geht's doch um Drogengeschäfte, wie üblich. Und der Kollege Behrend hat sie bisher immer vorgewarnt. Aber in welcher Beziehung stehen die beiden heute? Behrend und die circa 20 Jahre ältere Trude Asamov.
Geht dich überhaupt nichts an, ob wir was miteinander haben? Und moralmäßig hast du mir gar nichts vorzubieten, Kollegin Nasri.
Ob du ein Verhältnis mit Frau Asamov hast, interessiert mich nicht, Behrend, okay? Ich habe dich nach deinem Verhältnis zu ihr gefragt und nicht mit ihr.
Was soll das alles? Beeilung, Kollegin, ich habe zu arbeiten. Also, wann war mein Handy wo eingeloggt?
Freitagnacht in der Erhardstraße.
Quatsch.
Was ist Quatsch?
Mein Handy war in irgendeinem Funkmast eingeloggt. Und ob ich in der Erhardstraße war, ist reinste Spekulation.
Du warst in der Wohnung von Waltraud Asamov und zwar gemeinsam mit Dirk Nadig und Jan Risse.
Und?
Wann hast du die Wohnung am Freitag verlassen?
Ungefähr gegen 10:30.
Und dann?
Da bin ich nach Hause gefahren.
Wer war noch da, als du gegangen bist?
Die Trude, die Freundin von ihr, dieser Dirk, dieser Jan. Das war's.
Kennst du den Namen von Trudes Freundin?
Nein.
So, Frau Asamov, bitteschön. Der Durchsuchungsbeschluss für Ihre Wohnung.
Die Kollegen sind schon fertig.
Ja.
300 Gramm Cannabis, 80 Gramm Kokain.
Das nehme ich gegen meine Schmerzen.
Darüber reden wir noch.
Frau Asamov, am Freitagabend, da war noch eine Freundin von Ihnen anwesend.
Ja?
Deren Aussage brauchen wir dringend. Kennt Steffen Behrendt die Frau?
Na sicher kennt er sie. Wir trinken ab und zu was zusammen. Das ist eine alte, sehr gute Freundin. Evelyn Lang.
Du kennst den Namen von Trudes Freundin Behrendt?
Ach ja?
Ihr trinkt öfter zusammen, du, Trude, diese Frau.
Ah, mach dir nicht ins Höschen. Ich sag dir schon den Namen.
Brauche ich nicht mehr. Ich kenne ihn. Du hast gelogen. Ich muss dich bitten, dich in den nächsten 24 Stunden zu unserer Verfügung zu halten.
Ach, du willst deinen ganzen Frust auf mir abladen? Pass auf. Ich gehe jetzt da raus und vergesse die Sache. Ich habe einfach keine Zeit für die Hirnwindungen verklemmter Kolleginnen. Wir haben im K9 Arbeit ohne Ende und meine Leute warten auf mich. Also, wenn auch nur ein Wort deiner unverschämten Unterstellung nach draußen dringt, in irgendeine andere Abteilung oder sonst wohin, dann werde ich dafür sorgen, dass du endgültig deinen Job verlierst. Und eine Verleumdungsklage hänge ich dir auch an. Dann kannst du dir deine Pensionsansprüche sonst wohin schicken.
Du hast mich angelogen, Juri Botnik. Das ist großer Mist.
Dennis, mein Freund, ich lüge dich nicht an. Ich wusste das nicht, dass die Messer dort liegen.
Die Messer sind zufällig aus deinem Privatsafe in dein Sortiment gerutscht. Ich verstehe schon, Juri. An wen hast du ein Phoenix-Messer verkauft?
An niemanden.
Wir machen deinen Laden dicht. Begreifst du das nicht?
Die Messer gehören mir. Geschenk von einem Freund aus der Ukraine.
Und wie heißt der Freund?
Michail heißt er. Er ist beim Militär und seine Schwester lebt in Grünwald. Die besucht er manchmal. Und er hat mir die Messer geschenkt.
Juri, ich habe keine Zeit für Märchen. Wem hast du ein Messer dieses Modells verkauft?
Niemandem. Ich schwöre, Dennis.
Sie haben Frau Asamov am Freitagabend gegen 23.30 Uhr einen Besuch abgestattet, aber ihr Bruder war nicht mehr da.
So ist es.
Und Sie sind dort aufgetaucht, weil...
Weil, wie gesagt, die Trude mir auf den AB gelabert hat und ich habe sie nicht zurückgerufen. Keinen Nerv.
Dann erwarten Sie doch einen Nerv und sind zu ihr hingefahren.
Exakt.
Ich hasse ihn, haben Sie zu meiner Kollegin gesagt. Sie hassen Ihren Bruder.
Das sagt man schon mal.
Warum haben Sie Ihren Bruder überhaupt gesucht an dem Abend?
Weil ich ihn am Telefon nicht erreicht habe.
Ach was.
Ich hau jetzt ab. Ich habe meinen Bruder verloren und Sie haben nicht das geringste Recht, mich wie einen Verdächtigen zu behandeln. Sie haben keinen Anstand und kein Mitgefühl.
Hoffentlich haben Ihre Kollegen nicht zu viel Unordnung hinterlassen.
Naja, ein paar Kissen liegen vielleicht nicht mehr im richtigen Platz. Sie haben 3 Schlafzimmer, Frau Asamov. Dabei leben Sie allein.
Tja, ich wechsle gern den Ort meiner Träume, wissen Sie?
In Ihrem Wohnzimmer, habe ich mir sagen lassen, stehen eine antike Chaiselongue, ein Schlafsofa und, wie mir die Kolleginnen berichtet haben, eine äußerst bequeme Couch aus bordeauxrotem Leder.
Ihre Kolleginnen haben sich draufgelegt?
Ganz bestimmt nicht. Kopfschmerzen?
Höllisch. Geht schon wieder.
Ja, jetzt waren Sie auch ganz schön lang im Kommissariat. Es waren einfach zu viele Fragen ungeklärt und die meisten sind es leider immer noch. Und die Sache mit dem Rauschgift, aber das dürfte Ihnen klar sein, das wird natürlich ein Nachspiel haben.
Ja, ja, ja.
Ungeklärt ist aber auch noch, ob Geld im Spiel ist, wenn Sie Ihre Gäste empfangen. Außerdem fällt es mir einfach so schwer zu glauben, dass Sie keinen Verdacht haben, wer Dirk oder Jan umgebracht haben könnte. Sie kannten beide sehr gut.
Wann kennt man schon einen Menschen, hm? Mehr als das, was ich gesagt habe, weiß ich nicht.
Das Haus neben Ihrem. Wem gehört das?
Das Gelbe. Einem Konsortium. Da sind hauptsächlich Kanzleien von Patentanwälten untergebracht.
Oben an der Tür ist eine Kamera.
Naja, die ist da schon immer. Ist privat. Ich sehe die schon gar nicht mehr. So, und jetzt danke fürs Heimfahren.
Klar. Gute Nacht.
Gute Nacht.
Hallo Dennis, bist du im Büro?
Ja, ich sichte immer noch die Aufnahmen der Überwachungskameras um die Erhard- und Fraunhofer-Straße.
Okay, ich habe noch eine Kamera für dich. Am Nebenhaus von Trude Asamov.
Ah ja?
Nein, die ist auch privat. Schau sie dir mal an, ja?
Okay, ich kümmere mich drum.
Danke.
Also jetzt nochmal, Jakob. Jan Risse hat Geld bezahlt und er wollte keine Gegenleistung?
Scheinbar. Manche Aussagen wiederholten sich fast deckungsgleich. Jan Risse sei ein ziemlich verschlossener Kunde oder Freier gewesen, sagen sowohl die Frauen, mit denen ich gesprochen habe, als auch zwei Männer, die Jan Risse über ein Inserat kennengelernt hat. Eine der Frauen meinte, auf sie habe Jan Risse wie ein Kind gewirkt. Ein erwachsen gewordener Junge, den die Welt überfordert und der nach jemandem sucht, der ihn beschützt, ihm Dinge erklärt, ihm eine Richtung weist. Das hat mich an das andere Opfer erinnert, Dirk Gnadig. Dessen Bruder hat gesagt, seiner Meinung nach habe Dirk sein Leben lang nach einem Mutterersatz gesucht. Ein Verlorener sei er gewesen, der Dirk. Und ein Verlorener war auch Jan Risse.
Und beide wurden auf dieselbe Weise ums Leben gebracht.
Und keine Hinweise auf Feinde oder Andeutungen von gravierenden Problemen?
Nein. Abgesehen von den Grundproblemen im Leben von Jan Risse.
Liebe Kolleginnen, lieber Ex-Kollege, die findige Farisa ist fündig geworden.
Schaut euch mal das Foto an. Ich habe es ausdrucken und vergrößern lassen.
Wo ist das aufgenommen?
Vor dem Haus von Trude Asamov. Mhm.
Der Gnadig, Jan Risse. Wer ist der dritte Mann?
Na, den müsstest du eigentlich noch kennen. Steffen Behrendt vom K9.
Ja, vom Namen her.
Uhrzeit 23.12 Uhr. Freitagnacht, Erhardstraße.
Laut Aussage von Trude Asamov haben Dirk und Jan das Haus kurz nach 23 Uhr verlassen. Behrendt ging angeblich eine halbe Stunde früher. Gegen 23.30 Uhr kam Klaus Gnadig. Da waren sein Bruder und Jan Risse schon weg. Nach dem Foto zu urteilen, hat Behrendt auf die beiden gewartet.
Oder sie waren verabredet, zu dritt.
Also aus welchem Grund auch immer. Ich rufe jetzt den Behrendt an und bestelle ihn nochmal ein.
Soll ich dich zur S-Bahn an der Donnersberger Brücke bringen?
Wenn es dir keine Umstände macht. Irritierende Geschichte mit dem Kollegen Behrendt.
Er hat uns dermaßen auflaufen lassen.
Wieso sollte der zwei Menschen töten?
Na, Gründe gibt's immer.
Besitzt er ein Messer wie die Tatwaffe?
Das werden wir bald wissen.
Danke, Farisa. Und ruf mich sofort an, wenn es Neuigkeiten gibt. Servus.
So, mir reicht's. Ich hol dich jetzt persönlich ab. Behrendt! Komm raus!
Steffen war da, ja.
Wann?
Ich vor 20 Minuten ungefähr. Bist du seine neue Freundin?
Wirklich nicht.
Hast du ihn gefunden?
Ja, da war ein Tunisack. Bis gerade eben. Ich gehe jetzt nochmal zu seinem Haus. Das ist keine 200 Meter weg von hier.
Okay, mach das. Ich bleib dran.
Scheiße.
Was ist?
Warte. Bleib mal dran. Auf der anderen Straßenseite. Oh, Scheiße. Scheiße.
Farisa, was ist los?
Du, das ist Behrendt.
Was?
Oh mein Gott, das ist hier überall. Das ist alles voller Blut.
Was? Lebt er noch?
Er atmet nicht mehr. Keine Dienstwaffe und.
Keine Dienstwaffe?
Er hat ein Messer.
Messer?
An seinem Gürtel. Ich rufe die Kollegin und den Notarzt, ja?
Ja, mach das.
Zwei Stiche. Einer in den Bauch, einer in den Hals. Vermutlich in dieser Reihenfolge. Sie hätten ihn auch nicht retten können, wenn Sie 10 Minuten früher am Tatort gewesen wären, Frau Nasri.
Aber dann hätte ich den Täter erwischt.
Und der Fundort ist der Tatort, Dr. Raimundo?
Kein Zweifel. Und wie bei den beiden anderen Opfern, keine Abwehrspuren an Händen und Armen. Ihr Kollege wurde von der Tat überrascht. Er hatte zwar 1,9 Promille im Blut, aber nach dem Stich in den Bauch hätte er eigentlich noch reagieren können.
Das heißt, der Angreifer handelte enorm schnell.
Schnell und gezielt.
Also ein gezielter Angriff. Kein Zufallstäter.
Und die Tatwaffe war kein Phönixmesser?
Dem ersten Augenschein nach, nein. Die Form der Einstichwunden stimmt nicht überein. Ich vermute ein Jagdmesser. Klingenstärke 4,5 mm. Länge knapp 10 cm.
Ein übliches Jagdmesser oder eine Spezialanfertigung?
Kann ich noch nicht sagen.
Neuigkeiten, Chefin und Kollegin.
Entschuldigen Sie, Dr. Raimondo, mein Kollege ist gekommen. Sie melden sich wieder.
Gerne.
Los geht's, Dennis.
Okay, vorläufige Analyse der Techniker. Das Messer, das du, Farisa, am Gürtel des Kollegen Behrendt bemerkt hast, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit die Tatwaffe in den Fällen Nadig und Risse. Einschränkung, keine brauchbaren Spuren am Messer, aber Reste von DNS in der ledernen Messerscheide. Und die stammen von Jan Risse.
Sicher?
Definitiv. Außerdem, den Kollegen liegt eine Anzeige von einer Frau Anne Horn vor, 52 Jahre alt, Postbotin von Beruf. Nach einem Überfall nachts auf offener Straße in der Nähe ihrer Wohnung lag sie 2 Tage im Krankenhaus. Den oder die Täter konnte sie zunächst nicht beschreiben, jetzt gibt sie aber zu, den Täter doch gekannt zu haben. Und sie hat ihn angezeigt wegen schwerer Körperverletzung und Misshandlung. Die beiden hatten anscheinend eine Art On-Off-Beziehung.
Und der Name des Mannes?
Steffen Behrendt.
Dass Behrendt ein Arschloch war, ist klar. Aber dass er so weit geht? Ein Mörder.
Und jetzt? Gegen ihn ermitteln? Können wir nicht mehr.
Wir haben kein Motiv, weshalb Behrendt die beiden Männer getötet haben soll.
Aber vielleicht haben wir ein Motiv für den Mord an ihm.
Welches?
Rache.
Haus der aufgehenden Sonne von Friedrich Arni. 2. Teil. Jakob Frank, Martin Pfeifel. Farisa Nasri, Franziska Schlattner. Anja Sandkorn, Katja Bürkle. Dennis Kalk, Nicola Mastro-Berardino. Jennifer Odoki, Nancy Menzer-Ofei. Waltraud Asamov, Christiane Blumhoff. Sowie Miguel Abrantes-Ostrowski, Heinz-Josef Braun, Sebastian Kempf, Juliane Köhler, Thomas Meinhardt, Stefan Merki, Joel Olano, Juri Rostalny. Komposition Karim Schalabi. Ton und Technik Jan Piepenstock, Winfried Messmer, Susanne Herzig. Regieassistenz Pauline Seiberlich, Stefanie Ramp. Regie Alex Schad. Produktion Bayerischer Rundfunk und Südwestrundfunk 2022. Redaktion Katharina Agathos.